hier in der Oberpfalz gibt es jetzt nicht so viel Wasser, es gibt aber doch einige Seen, die teilweise auch künstlich angelegt sind. Das heißt, ich glaube, dass du vielleicht schon mal in einem Boot gesessen bist, wenn vielleicht sogar in einem Ruderboot oder in einem Kanu. Wie viele von euch haben diese Erfahrung schon mal machen können, in einem Boot zu sitzen, in einem Ruderboot, in einem Kanu? Wir, wo wir immer Urlaub machen, gibt es sehr viel Wasser. Und da ist diese Erfahrung Teil, wie soll ich sagen, der Kindererziehung, weil du dich auf dem Wasser aufhältst, weil du mit diesem Boot beispielsweise zum Angeln rausfährst. Sicherheit ist ein großes Thema, aber was kann man mit diesem Boot fürs Leben lernen? Wenn man mit mehreren Leuten in diesem Boot sitzt, dann kannst du für das Leben lernen, dass alles irgendwie zusammenhängt. Johann König würde jetzt, der Kabarettist Johann König würde jetzt sagen, correli, correla. Also es hängt alles miteinander zusammen. Das kann man in diesem kleinen Boot sehr schön erfahren. Wenn du beispielsweise zu dritt in diesem Boot sitzt, dann möchtest du eigentlich, dass jeder sitzen bleibt. Dass keiner aufsteht. Und dass sich schon dreimal keiner umsetzt. Warum? Weil das Boot in einer schönen Balance ist. Speziell, wenn du keinen so einen hohen Bordrand hast und das Wasser ganz schnell dann reinschwappt, willst du das Boot nicht besonders schaukeln, sondern du willst es in dieser Balance lassen und einfach das Wasser genießen und das, was du da auf dem Wasser machst. Aber dann gibt es Situationen, wo du aufstehst, wo Leute das auch nicht begreifen, wo sie sich damit nicht auskennen, wo sie denken, sie können einfach in einem Boot sich verhalten wie in einem Haus oder auf einem festen Boden oder in einem Auto oder in einem Wohnmobil oder wo auch immer. Und sie wissen gar nicht, dass indem sie sich umsetzen, das Boot in eine Schieflage gerät, aus der Balance herauskommt. Und das hat meistens dann zur Folge, dass alle anderen auch sich umsetzen müssen. Kannst du dir das vorstellen? Und wenn das geschmeidig geschieht und gekonnt ist, dann kennt das du auch nicht. Aber im Kanu beispielsweise, das sehr kenteanfällig ist, willst du das gar nicht machen. Du willst, wenn du im Kanu sitzt, dich nicht umsetzen. In unserem Ruderboot ist es manchmal so, wenn du dann einen Fisch an der Angel hast und den Kescher brauchst. Und also da ist schon ein bisschen Bewegung im Boot und da kann schon mal sein, dass du dich umsetzt. Und da kann schon mal sein, dass das alles dann aus der Balance gerät. Aber tatsächlich, und das ist das, worüber es heute geht in dieser Predigt, alles hängt mit allem zusammen und wir möchten eigentlich am liebsten es wieder in die Balance haben. Wir möchten keine so große Aufregung haben. Wir möchten gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn sich jemand bewegt, dann müssen wir uns eben auch bewegen, müssen wir uns auch umsetzen, was uns persönlich nicht so gut gefällt. Also kann man fürs Rudern mit dem Ruderboot etwas fürs Leben lernen. Denn das, was ich euch jetzt an diesem Beispiel des Ruderboots gezeigt habe, ist ein Teil von Führungslehre. Das habe ich auch meinen Studenten versucht zu erzählen, dass alles mit allem zusammenhängt. Und sobald du eine Entscheidung triffst oder dich nach vorne entwickelst oder etwas verändern möchtest, du denkst, das ist eine großartige Idee und du denkst, du kannst das irgendwie nach vorne entwickeln, aber du bist dir nicht bewusst, dass im Grunde alle in diesem System, also wenn das eine Familie ist, dann sind alle in der Familie davon betroffen. Wenn es in der Firma ist, sind alle in der Firma davon betroffen. Wenn es in der Gemeinde ist, sind alle in der Gemeinde davon betroffen. Wenn es in dem politischen Rahmen ist, sind alle in dem politischen Rahmen davon betroffen. Alle sind davon betroffen. Wir können ja heute auch schon mal sehen, dass es eigentlich, wenn man Veränderung herbeiführen möchte, es notwendig ist, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das hat und wie alle anderen davon auch betroffen sind. Man muss einfach meiner Meinung nach ein bisschen mehr nachdenken. Aber natürlich kann es dann auch sein, und das ist das, was unsere Geschichte hier, die uns jetzt schon seit zwei Sonntagen bewegt, der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten hinein in das verheißene Land uns lehrt. Es kann natürlich sein, dass diese Widerstände, die dann entstehen, wenn du nach vorne gehen möchtest, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dass diese Widerstände hart und schwierig sind. Und ich habe dem Ganzen einen Begriff gegeben, den ich von Friedman habe. Er hat das Sabotage genannt. Sabotage. Sabotage gefällt mir deshalb ganz gut, weil dieser Begriff zunächst einmal wertfrei ist. Es sagt einfach nur, das, was du vorhast, wird unterlaufen, es wird verhindert, es wird behindert, es wird sabotiert. Und meistens ist diese Sabotage gedankenlos. Meistens ist das eine Reaktion, die du gar nicht so dir bewusst machst, sondern du merkst einfach nur, eine Veränderung passiert und du willst diese Veränderung nicht und du versuchst es in irgendeiner Weise zu unterbinden oder dem gegenzuarbeiten. Es gibt natürlich auch die Sabotage, die man richtig ernst nehmen muss, wenn man gerade auch Führungskraft ist. Das ist die Sabotage, wo Leute bewusst Dinge zerstören, Bremsleitungen durchknipsen, Räder abschrauben, keine Ahnung, was einem einfallen kann, was man machen kann, um etwas zu sabotieren. Das ist natürlich sehr ernst zu nehmen und nicht einfach zu sagen, ja, das ist halt Teil des Führungsverhaltens, Teil, dass wir vorangehen. Und wenn wir diese Geschichte, die uns dort im vierten Buch Mose erzählt wird, angucken, diese Geschichte ist so tief auch in der DNA von Israel verwoben. Es ist im Grunde die Geschichte, die letztlich dann in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Damals hat Gott schon gesagt, ich will mein Volk nicht in Gefangenschaft lassen. Ich will sie befreien. Und Gott hat lange zugesehen. Und du denkst, wenn du da in dieser Gefangenschaft bist, es gibt keinen Gott. Und Gott sieht es nicht. Und vielleicht denkst du auch heute, es gibt keinen Gott, weil wenn es einen Gott gäbe, dann müsste er doch eingreifen. Dann müsste er doch was tun. Und die Israeliten haben auch nie zu Gott gesagt, warum tust du etwas nicht, sondern sie haben immer gesagt, wie lange, Herr, wartest du noch, wie lange noch? Und das ist eine völlig andere Sichtweise. Denn wie lange noch bedeutet, eines Tages greift Gott ein. Eines Tages handelt Gott. Und so war es auch mit Israel. Und so war es auch, wir kommen am Weihnachten gefeiert, als die Zeit erfüllt wurde, sandte Gott seinen Sohn. Eines Tages hat Gott gesagt, so jetzt ist die Zeit. Warum auch immer, wir wissen nicht, was für einen Zeitplan Gott hat. Seine Zeit ist sowieso völlig anders als unsere Zeit. Und das Schlimme an Gott ist, aus meiner Sicht, ist, dass er eben auch Zeit hat. Im Gegensatz zu uns. Gott kann abwarten und wenn du keinen Bock hast, dann sagt Gott, ist in Ordnung, war ja nur ein Angebot. Wenn du keinen Bock hast, gut, dann warte ich eben auf die nächste Generation, die wir gerade rausgeschickt haben. Dann warte ich auf diese Generation, vielleicht möchten die mir nachfolgen, vielleicht möchten die tun, was ich sage. Wenn du keine Lust hast, okay, in Ordnung, kann ich akzeptieren, kann ich mitleben, kann ich abwarten. So war es auch mit Israel. Und dann ist diese schwierige Befreiung passiert aus Ägypten. Pharao wollte nicht und irgendwann musste er und dann sind die losgezogen und es ist also voller Symbole und so weiter und dann werden sie gerettet durch das Rote Meer, so eine Art Taufe. Hindurch kommen sie durch das Wasser, werden sie gerettet durch das Wasser hindurch und alles andere, was hinterher kommt, ertrinkt. Und dann gehen sie zu einem Ziel. Das Ziel war nicht, jetzt in der Wüste rumzulaufen und jeden Tag Manna zu essen und jeden Tag von Gott irgendwie eine Erfahrung zu machen, dass Gott da ist, sondern das Ziel, wo sie hin sollten, war ein Land, das Gott ihnen geben wollte, von dem Gott sagt, das Land ist ein Land, das in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, indem wir in die Freiheit kommen, ein Land, in dem sich unser Leben entwickelt. Und ich habe es jetzt die letzten zwei Sonntage stark auf unsere Gemeinde bezogen, weil mich das natürlich extrem bewegt und Landnahme und Urpfalz ist natürlich auch so ein Thema, aber ich möchte es jetzt mal heute auf dich beziehen. denn du bist auch so ein Land, das in die Freiheit gekommen soll. Du bist auch so ein Land, das voller Ressourcen ist. Und dir ist es verheißen, Jesus hat es gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du Leben haben und dieses Leben, welches Charakteristikum hat dieses Leben? Das Wort, das da drin steht, das hören wir nur ungern, weil wir es eigentlich nicht glauben wollen. Dieses Leben ist überfließend. Überfließend. Und da möchte Gott uns hinhaben. Er möchte nicht, dass du auf dem Level lebst, auf dem du jetzt gerade lebst, sondern er möchte, dass du hineingehst in das volle Potenzial, das du als Mensch auf dieser Erde entfalten kannst, innerhalb deiner Lebensspanne. Nun ist es so, dass wir dazu neigen, Angst zu bekommen vor der Weite, Angst zu bekommen vor den Möglichkeiten. Und wir neigen eher dazu zu sagen, lass es uns gemütlich und übersichtlich machen. Also wir sehnen uns eher zurück nach 10 Quadratmeter Gefängniszelle, statt hinauszugehen und die Weite der Möglichkeiten anzunehmen. Wir wollen, dass uns Dinge gesagt werden. Wir wollen Sicherheit. Und für die Sicherheit, die wir bekommen, geben wir unsere Freiheit auf. Geben wir das Abenteuer auf. Geben wir unser Potenzial auf. Wir begeben uns auch selbst in diese Gefangenschaft, in diese Abhängigkeit, begeben wir uns hinein. Und dann kommst du in so einen Gottesdienst wie heute und dann hörst du, dass das eigentlich gar nicht der Plan von Gott ist, dass er dich irgendwie am Leben erhält, bis du stirbst. Sondern der Plan von Gott ist, dass du mit ihm zusammen sein Reich auf dieser Erde baust, dass du dein Potenzial entfaltest, dass du beginnst zu strahlen, zu leben, Überfluss zu haben. Und jetzt stehen sie vor diesem verheißenen Land. Und Gott sagt, Mose, schick mal ein paar Leute rein, lass mal gucken, dass ihr euch vorbereitet, was da im Einzelnen, Aufklärung sagt man das militärisch. Heute macht man das so mit Drohnen. Aufklärung, Satellitenaufklärung. Früher sind sie da physisch reingegangen, haben geguckt. Dann kommen sie zurück und sagen, ja, schon toll das Land. Also klingt toll, aber Gottfried, du hast keine Ahnung, wie viele Riesen da sind. Du müsstest meine Schwiegermutter kennenlernen. Du hast keine Ahnung, du weißt gar nicht, was das für ein Mensch ist. Wenn ich jetzt plötzlich mich entscheide, dies und das zu tun, von dem ich eigentlich gerne das tun möchte, weil ich genau weiß, das wäre richtig, ich traue es mich gar nicht, weil möglicherweise werde ich am Ende enterbt. Da bleibe ich lieber still, da bleibe ich lieber im Gefängnis. Und das Furchtbare ist, dass dein Leben abläuft, weil du diese Zeit eigentlich nicht hast. Und eines Tages stehst du dann da und denkst dir, piep, hätte ich doch. Du bedauerst es. Und die kommen zurück und sagen, das ist furchtbar und sie machen ihnen Angst. Und die Israeliten sagen, um Gottes Willen, dafür sind wir doch nicht, da habe ich doch mein Leben nicht Jesus anvertraut, dass ich jetzt hingehe und mit Riesen kämpfe. Aber das ist leider unvermeidlich. Es ist leider unvermeidlich, dass wenn du Land einnimmst, immer mit Widerständen zu kämpfen hast. Immer, immer. Alleine wenn es um deinen Körper geht und deine Fitness. Der ist zwar kein Riese, aber es ist ein Schweinehund. Dieser Schweinehund hindert dich daran, aufzustehen und zu trainieren. Und dann gibt es noch andere Riesen, die sagen, nein, heute ist nicht die Zeit abzunehmen, das machst du morgen. Nein, heute ist nicht die Zeit damit aufzuhören, das machst du morgen. Nein, heute ist das unbequem. Da gibt es bestimmt bequemere Situationen, diese Entscheidungen zu treffen. Aber nichts, was von Wert ist, ist kostenlos. Alles, was wir erreichen können, hat einen Preis. Natürlich kannst du sagen, diesen Preis bin ich nicht bereit zu zahlen. Geh lieber ins Gefängnis zurück. Ich lasse mich lieber einschränken. Ich lasse mir lieber an, dass andere Leute sagen, was ich machen soll, statt selbst nachzudenken und mich selbst zu entwickeln. Und Josua, ich habe das schon gesagt, und der Sohn Nuns und der Kaleb, die sind entsetzt, zerfetzen ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, wir haben es ja auch gesehen, aber wir haben eine ganz andere Perspektive darauf. Klar, da sind Riesen. Ja, natürlich sind da Riesen, aber das Land hat doch uns Gott verheißen. Und wenn wir da hingehen, dann werden wir dieses Land einnehmen können. Natürlich müssen wir gegen diese Riesen kämpfen. Natürlich müssen wir gegen Festungen kämpfen. Natürlich müssen wir gegen Vorstellungen kämpfen. Aber wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Schenken. Er wird es dir schenken. Er wird es dir schenken. Das ist die Großzügigkeit unseres Vaters. Er möchte dir etwas schenken, nämlich dieses Land. Lehnt euch nicht auf gegen ihn. Ihr müsst keine Angst haben. Und das ist das Hauptproblem, das uns abhält. Das Hauptproblem ist Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor, dass ich dann meine Rechnungen nicht bezahlen kann. Ich habe Angst davor, dass andere Leute über mich irgendwas denken. Ich habe Angst davor, dass Menschen, die mir wichtig sind, das nicht toll finden. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Wir haben eine Fülle von Ängsten. Ich habe eine Fülle von Ängsten. Und ich muss mir das immer wieder sagen: Gottfried, du brauchst keine Angst zu haben. Wovor hast du Angst? Und dieses Wort, das Paulus dann sagt, ist ja so, das wollen wir auch nicht an uns ranlassen. Wovor hast du Angst? Dass sie dir das wegnehmen, was du hast? Du musst es eh loslassen. Dass sie dir dein Leben nehmen? Du musst eh dein Leben lassen. Wovor hast du Angst? Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Keinen Schutz mehr. Dennoch bleibt es, dass es Riesen sind. Riesen ohne Schutz sind besser als Riesen mit Schutz in meiner Welt. Aber es sind eben Riesen ohne Schutz. Es bleiben Riesen und es bleibt, dass man davor Angst haben könnte. Aber wenn du deine Perspektive wechselst auf diese Widerstände, dann kannst du sagen, ja, aber sie haben keinen Schutz mehr. Braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Jesus hat gesagt, ich gehe mit dir, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ich bin bei dir. So, und jetzt passiert genau das, was ich mit diesem Schaukelboot als Bild sagen wollte. Die Leute, die das hören, brechen jetzt nicht in Jubel aus und singen Halleluja, groß sei der Herr und Gott mit seinen vielen Namen und Jahwe und fantastisch und ja genau und das machen wir jetzt, Halleluja, Halleluja, sondern die ganze Gemeinde sagt, dass man sie steinigen sollte. Das ist hart, oder? Friendly Fire nennt man das im militärischen Zusammenhang. Friendly Fire. Ja, jetzt plötzlich bist du nicht die Riesen wollen dich umbringen, sondern deine eigenen Leute wollen dich umbringen. Das ist das, was ich mit Sabotage meine. Es ist in diesem Falle natürlich ausgezogen bis aufs Maximale, aber es ist unsere Erfahrung im täglichen Leben. Beispielsweise, du möchtest jetzt anfangen, mit deinem Ehepartner zu beten. Tust du vielleicht bisher nicht, möchtest es aber tun. weil irgendwo du den Eindruck hast, okay Gott, das wäre vielleicht ein nächster Schritt, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir unsere Ehebeziehung voranbringen können. Am Anfang ist das vielleicht etwas ungewohnt und so, und dann weißt du nicht so richtig so, aber du überwindest dich, du setzt dich hin und du betest. Und in dem Augenblick klingelt das Telefon und irgendjemand Wichtiges ist dran. Oder der Hund muss raus. Oder dir fällt plötzlich ein, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Oder. Sabotage. Und für mich ist dieser Blick, dieser Perspektivwechsel auf das, was da passiert, extrem ermutigend, weil ich mich von Sabotage nicht entmutigen lasse, sondern ich weiß, wenn ich auf dem Weg nach vorne bin, habe ich mit Sabotage zu rechnen. Und wenn Sabotage kommt, ermutigt mich das. Wenn wir hier Online-Gottesdienst feiern und das Internet zusammenbricht, da ist niemand schuld, da ist auch kein Teufel schuld. Der arme Teufel hat sowieso für vieles gar keine Schuld. Satan ist völlig überbewertet, der ist auf der Ebene von Michael, der ist gar nicht mal ein Gegenüber von Gott. Ist runtergefallen vom Himmel, es war ein Engel. Und er ist nicht allgegenwärtig und auch nicht allwissend. Also wenn du die Klappe hältst, weiß er gar nicht mal, was du denkst. Und er ist auch nicht schuld, sondern das ist einfach ein Zeichen, dass wir nach vorne gehen. Wenn wir Technik einsetzen und es geht nicht, dann ermutigt mich das, weil ich mir sage, ja genau, damit ist zu rechnen. Wir setzen das ein, wir gehen nach vorne, es fällt aus, es ist Sabotage, es geht irgendwie nicht. Wunderbar, genau, jetzt hören wir aber nicht auf, sondern wir gehen weiter. Ja eben, und wir überwinden diese Probleme. Wir überwinden diese Probleme, gucken, woran es liegt, versuchen es besser zu machen. Oder du hast Teenager in the house und möchtest mit ihnen über den Glauben reden. Das solltest du nicht einfach dann erst anfangen, weil da erschreckst du sie. Wenn du nicht von Anfang an angefangen hast, ist es dann fast ein bisschen spät. Aber das kann auch zu Reaktionen führen, zu Friendly Fire, zur Ablehnung, wo du dir sagst, oh Gott, was habe ich jetzt angerichtet? Und dann kannst du daraus Ablehnung generieren und sagen, das lasse ich jetzt einfach. Oder du kannst Ermutigung daraus generieren und anfangen nachzufragen. Sag mal, ich würde das gern ändern. Hast du eine Idee, eine Vorstellung? Was würde dir gut tun? Hilf mir mal. Ganz zu schweigen davon, dass man als Familie in den Sonntagsgottesdienst geht. Gibt es tausende von Möglichkeiten der Sabotage, dass Kinder krank werden, dass irgendjemand sich gerade mit dem Hammer auf den Finger haut, dass dich die Unlust gepackt hat, was auch immer passiert. Aber für mich ist das alles ein Zeichen, ich bin auf dem richtigen Weg. Denn wenn Sabotage kommt, bewege ich mich nach vorne. Und wenn du als Führungskraft etwas verändern willst, immer betrifft das andere Leute und oft sind die Leute damit nicht einverstanden. Oft nicht. Und du kriegst Widerstände, die oft gedankenlos sind. Dass jemand etwas vergisst, dass jemand zu spät kommt, was auch immer. Gar nicht böse gemeint, aber Teil des Gesamtprozesses. Das ist erstmal nur wertfrei. Aber es kann natürlich extrem entmutigend sein, gerade wenn dann die Freunde Steine aufheben und sagen, jetzt aber bringen wir ihn zu Tode, jetzt enterben wir ihn. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe jetzt wieder von jemandem gehört, der so schockiert war, als er gesagt hat, ich würde gerne aus der Kirche austreten. Und dann hat die Schwiegermutter gesagt, dann kriegst du aber das Haus nicht. Ich habe gedacht, gut, okay, dann musst du halt in der Kirche bleiben. Kannst du ja auch bleiben, ist ja auch nicht so schlimm. Aber verstehst du, wie du dann plötzlich mit Widerständen zu kämpfen hast? Ganz massive Widerstände, wo du eigentlich dich fragst, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gemacht? Die ganze Gemeinde steht auf und freut sich nicht, dass da zwei Leute Mut haben, in das neue Land zu gehen, sondern sie heben Steine auf, um sie umzubringen, und da muss Gott eingreifen. Da muss Gott mit seiner Herrlichkeit kommen, der hat die wahrscheinlich in so eine Wolke gehüllt, so wie ein Panzer eine Nebelgranate werfen, sodass die plötzlich unsichtbar waren für diese Leute, die da Steine werfen. Und Gott sagt, Moment, nee, das geht zu weit. Die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und deswegen ist diese Geschichte so wichtig für uns, dann können wir lernen und vielleicht für uns auch sagen, will ich das wirklich oder will ich das nicht? Dann geht es 40 Jahre um den Berg rum. 40 Jahre im Kreis. 40 Jahre. 40 Jahre im Kreis. Bloß weil sie gesagt haben, wollen wir nicht, ist uns zu gefährlich. Lieber nach Ägypten zurück. Lieber mehr Ziegel brennen. Lieber zu den Fleischtöpfen zurück. Lieber zurück in die Sünde. Da gehen sie 40 Jahre im Kreis. Und nach 45 Jahren sind alle diese Leute, die da nicht wollten, tot. Bis auf Josua und Kaleb. Und wenn du jetzt rechnest, dann sind die inzwischen wie alt? Gut, du musst wissen, wenn du deine Bibel kennst, dass Josua und Kaleb 40 waren, als sie das Land das erste Mal erkundet haben. So. 40 obendrauf sind 80, 5 Jahre noch dazu sind 85. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, mein Gott, nach. Und er hat diese 40 Jahre, die 45 Jahre, in dem sie in den Kreis gegangen sind, das in seinem Herzen behalten, hat gesagt, okay, Herr, ich will aber trotzdem in dieses Land gehen. Die wollen zwar nicht mit, aber ich will gehen. Sie haben das Herz verzagt gemacht, aber ich wollte sie ermutigen, ich bin dem Herrn nachgefolgt. Und 45 Jahre später, für alle, die heute 85 werden, herzlichen Glückwunsch. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Falls du sagst, boah, für mich ist eigentlich der Zug abgefahren, nein. Solange du schnaufst, ist der Zug nicht abgefahren. Kein Zug ist abgefahren, solange du schnaufst. Solange es heute ist, kannst du genau den Willen Gottes tun, in jedem Alter. Und der Josua ist mir da so ein Vorbild und der Kaleb. Mit 85 sagt er doch tatsächlich, ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Ja, das wäre für mich ein Traum. Ja, ich habe letztens jetzt wieder die Reifen in die Garage geschafft und habe mich dabei verrissen und habe mir gedacht, Gottfried, du bist nicht mehr so stark, wie du warst vor 30 Jahren. Du bist nicht mehr so stark. Aber lass uns einfach glauben, auch das, dass wir da stark sind, dass wir, obwohl ich 85 Jahre alt bin, es noch nicht zu spät, es ist noch nicht zu spät, zu sagen, lass mich das Leben in Fülle erleben, so dass das für alle Leute gilt, für alle, die Bewusstsein haben, bis jetzt in diesem Falle 85. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und ein- und auszuziehen. Dieser Josua und dieser Kaleb, die haben das 40 Jahre in ihrem Herzen mit sich rumgetragen. Ich sagte, das ist nicht Gottes Verheißung, dass wir hier in der Wüste sind und jeden Tag Manna essen und uns auf Gott von Tag zu Tag verlassen, sondern dass die Verheißung ist, dass wir in ein Land hineinkommen, wo wir Gestalten werden, wo wir Ressourcen haben, wo wir Möglichkeiten haben, wo wir entwickeln können, wo wir neue Dinge schaffen können. Aber er sagt, zu kämpfen und ein- und auszuziehen. Und das ist tatsächlich die Frage, die du dir stellen musst. Möchtest du kämpfen? Möchtest du dich dem stellen, dass Gott sagt, hier habe ich etwas für dich, das darfst du haben? Und möchtest du diesen Widerständen, die dann entstehen, einfach entgegentreten und sagen, ich nehme Ermutigung daraus, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn du deinem Kind abends aus der Bibel vorliest, such dir eine schöne Bibel, nimm irgendeine, die verständlich ist. Dann sagt das Kind vielleicht, blöd, ich möchte irgendwie was anderes gucken. Und dann, das ist auch so, ein Widerstand. Und dann sagen wir, okay, vielleicht ist das auch zu strange. Aber wenn du weißt, dass gerade vom Schlafengehen, das, was du dort sagst, prägend ist, dann sag, okay, das ist genau das, ich weiß genau, dass das richtig ist, ich will das jetzt umsetzen, ich will langsam, behutsam meinem Kind das Vertrauen zu Gott mitteilen und will, dass mein Kind beginnt, Gott zu vertrauen. Denn darum geht es. Es geht in der letzten Konsequenz tatsächlich darum, ob wir Gott vertrauen. Gott war für Josua und Kaleb ein Gott, dem sie vertraut haben. Gott hat es gesagt, Gott kann es tun und wir wollen es tun. Und ich möchte, dass du für dich persönlich in deinen kleinen Bereichen, auch wenn du morgens früh vielleicht für dich sagst, okay, jetzt fange ich einfach mal an mit stiller Zeit. Stille Zeit bedeutet, dass du morgens früh dir Zeit nimmst, um zu beten und etwas in der Bibel zu lesen. Geh davon aus, dass wenn du das anfängst, du eine Fülle von Sabotage hast. Selbst deine Frau könnte zu dir kommen und sagen, Schatz, siehst du nicht, dass die Kinder jetzt hier, aber wieso sitzt du hier rum? Gut, vielleicht musst du ein bisschen früher aufstehen. Ja, vielleicht hat sie auch recht. Aber es gibt tausend Gründe, warum du dann verschläfst, warum dies und das und warum du von diesem Weg, den du eigentlich gehen willst, abgebracht wirst. Aber hey, wollen wir uns davon abbringen lassen? Oder wollen wir weitergehen und sagen, das ermutigt mich jetzt extrem, dass ich solche Widerstände habe, da gehe ich weiter, das scheint offensichtlich der richtige Weg zu sein. Vielleicht möchtest du in der Beziehung zu deinem Partner Dinge ändern, Dinge ins Licht bringen. Geh davon aus, dass wenn du sagst, nee, so möchte ich das jetzt nicht mehr machen, dass der andere das nicht toll findet, sondern dir beginnt, Vorwürfe zu machen. Und wir reden hier nicht davon, dass du völlig eigenwillig abdrehst und irgendwas Spinnertes dir ausdenkst, sondern wir reden davon, dass du Jesus nachfolgen möchtest, dass du das tun möchtest, was Jesus dir sagt. Nicht irgendwie Spinnereien, davon habe ich heute nicht geredet. Sondern du möchtest Jesus nachfolgen und möchtest sagen, ich bringe das jetzt hier ins Licht und in die Ordnung. Dann wird dein Partner sagen, dann liebe ich dich nicht mehr. Und ich möchte dir sagen, gut, dass du das jetzt erfährst. Schade wäre es, wenn du 20 Jahre mit ihm verheiratet bist und er dich nie geliebt hat. Es nur wieder die Bequemlichkeit war. Weil es so schwierig ist, einen anderen zu finden. Und weil du ihn doch irgendwie gerne mochtest. Aber hey, was ist das für ein Level? Ist das verheißenes Land oder ist das Wüste? Jordan Peterson hat etwas gesagt. Er hat gesagt, Wahrheit und die Konsequenzen von Wahrheit ist das Beste, was dir passieren kann. Schwierig, hart, krass, Widerstände, aber am Ende des Tages kommst du in die Freiheit. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Sabotage, die in unserem Leben ist, mit der zu rechnen ist, wenn du dich jetzt aufmachst, wenn du sagst, nee, das will ich haben, ich will mich da weiterentwickeln, die Sabotage, mit der du zu rechnen hast, nimm sie als Ermutigung, wechsel deine Perspektive und sage, Herr, juhu, bin auf dem richtigen Weg. Sie sind zwar Riesen, aber sie haben keinen Schutz. Lass uns aufstehen und das Vaterunser beten, singen.